Nein. Ja, ist die Dame hier, die mehr mir über die Fabel Raben erzählen wollte, ja? Bitte?
Ich habe es dazu gefunden.
Ich habe es nicht verstanden.
Ich habe etwas dazu gefunden.
Na bitte, sagen Sie es. Und aus welcher Zeit stammt die Fabel? Das wäre interessant.
Vor mehr als 2000 Jahren.
2000 Jahren? Na gut, da ist Wissen verloren gegangen, offenbar in der Zeit. Die wussten das damals schon, jetzt haben sie vor kurzem erst das neu erfunden. Ja, das ist interessant. Also danke für den Hinweis. Wie heißt die Fabel? Wie heißt die Fabel? Man lässt ihn aus. Die Krähe und der Wasserkrug. Also das sollte man immer schauen, wer diese Experimente gemacht hat mit dem Glas. Da sollte man dem mitteilen, dass das schon vor 2000 Jahren gemacht wurde. Ja, vielen Dank. Ja, danke für die Mühe. Also, sehr interessant. Ja, Aesop. Der hat schon einiges gewusst. Na gut. Ja, gibt es sonst irgendwas noch vom letzten Mal, Fragen oder alles soweit klar? Ich darf kurz wiederholen, wie immer, wir haben uns zum letzten Mal mit, also einen ganz groben Überblick haben wir genommen, über kognitive, einschließlich emotionaler Fähigkeiten verschiedener Tiere. Wir haben einige wichtige Punkte hervorgehoben. Schmerzempfindung, wo kann man Schmerzempfinden finden? Säugetiere und Vögel, ist hier auf jeden Fall nachgewiesen, was weiter unten liegt, unter Anführungszeichen, wird schwierig. Neugierverhalten und Spiel bei allen Primaten, Katzen, Hunden, Bären, bei Kleintieren insbesondere. Positives Empfinden zu anderen Artgenossen, eine Art Sympathie oder Empathie, Mitgefühl, kann man also bei verschiedenen Tieren, Gänsen, bei geselligen Säugetieren, Delfinen, Pferden, Hunden finden, bei Primaten sowieso, Freude, bei Pferden, Elefanten, Katzen, Hunden, wieder bei Primaten natürlich, Angst, Trauer, Lernen durch Imitation, ein sehr wichtiger Punkt, der also in der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten ganz entscheidend ist natürlich und eine Voraussetzung für die kulturelle Evolution, davon war schon die Rede. Dann natürlich im weiteren Lernen. Die Du-Evidenz wurde mehrmals erwähnt und zielintendiertes Verhalten, einschließlich und vor allem Werkzeugherstellung. Ein kleiner Nachtrag noch, Bonobos, Zwergschimpansen, befassen sich weniger als ihre größeren Brüder, die gewöhnlichen Schimpansen, mit Werkzeugherstellung, aber, das ist ganz interessant, sie sind fähig, wenn es regnet, nehmen Sie Zweige oder Äste mit vielen Blättern und verwenden das als Regenschirm. Also schon eine ziemlich beachtliche Leistung. Das können Hunde oder Katzen schon aufgrund ihrer Pfoten nicht. Sie sind nicht aufrecht und irgendwas. Das geht nicht. Und ein zweites noch. Vor 100 Jahren schon hat man folgendes Experiment gemacht. Ein Drahtzaun von entsprechender Länge. Hinter dem Zaun irgendein Futter. Hühner sind nicht imstande, also die Sensorik, das Futter, wollen durchbecken, finden aber sonst keine Lösung. Es geht nicht, probieren es immer wieder, irgendwann gehen sie frustriert weg. Hunde können das auch nicht, die greifen auch frontal an, es sei denn, der Zaun ist relativ kurz, da laufen sie um die Ecke, aber das muss schon ziemlich kurz sein, es geht nicht. Schimpansen und natürlich Menschen, auf die Menschen kommen wir heute noch zu sprechen, die haben das Phänomen, dass man alles um die Ecke denken bezeichnet. Zu schauen, also so geht's nicht, jetzt probieren wir es anders. Entweder drüber klettern, wenn der Zaun nicht allzu hoch ist, oder nach rechts, nach links und andere Methoden finden. Nicht unbedingt frontal. Sie werden sich vielleicht erinnern an das Paramecium, das Pantoffeltier, das ist natürlich wesentlich einfacher. Das hat damit, was ich hier meine, überhaupt nichts zu tun. Das Paramecium schwimmt links, rechts und aber hier geht es darum, dass die meisten Tiere nicht imstande sind, den Zaun irgendwie so abzuschätzen, dass sie trotzdem ans Futter kommen. Also das Denken um die Ecke. Und das sagt man im Alltag, ja, der denkt um tausend Ecken, was oft gar nicht falsch ist. Nicht immer die frontale, die direkte Lösung, sondern mehrere Lösungsmöglichkeiten, indem man sich dem Problem aus unterschiedlicher Perspektive nähert. So, heute betreten wir ein etwas unsicheres Feld. Kognitive Fähigkeiten der prähistorischen Menschen. Warum ist das unsicher? Eigentlich klar. Tiere können wir zumindest direkt beobachten. Wir können schauen, was Katzen, Hunde, Pferde und so weiter machen. Wie sie die Flucht ergreifen oder wie sie Körner becken oder wie sie Futter suchen, alles mögliche. Und können daraus dann bestimmte Schlüsse ziehen auf ihre kognitiven Kapazitäten. Wenn wir auch nicht wissen, davon war die Rede, wie es ist, eine Fledermaus zu sein oder wie es wäre, wenn wir eine Fledermaus wären, so können wir immerhin, wie gesagt, Tiere unmittelbar und direkt beobachten. Und daraus dann, wenn auch oft vage, aber doch einige zum Teil auch sehr präzise Schlüsse ziehen. Und die Beispiele mit den Schimpansen, die vergrabenen Bananen etwa, oder der eine Schimpanse, der hinkt, wie kann man das sonst interpretieren, als dass da ein Täuschungsmanöver vorliegt? Also das sind ziemlich klare Aussagen, die man treffen kann. Hingegen beim prähistorischen Menschen, den hat natürlich niemand beobachtet. Und was kognitive Fähigkeiten betrifft, aus prähistorischer Zeit, gibt es auch keine Fossilien. Erhalten werden Knochen oder sonstige Hartteile, auch Gehirne nicht, aber das ist ein Nachtrag. Wir haben vor Wochen schon darüber gesprochen, also die Evolution der Menschenartigen. Wieso weiß man so genau, wie groß die Gehirnkapazitäten waren? Das weiß man deswegen ziemlich genau, weil bei Menschen und bei den meisten Säugetieren die ganze Schädelkapsel mit Gehirn ausgefüllt ist. Wenn man daher die Kapsel findet oder auch nur einen Teil des Kopfes, kann man die Gehirnkapazität ausrechnen. Relativ genau. Also das kann man rekonstruieren, unmittelbar, aufgrund der Fossilfunde. Über die kognitiven Fähigkeiten, über die Erkenntnisfähigkeiten prähistorischer Menschen können wir zunächst einmal natürlich spekulieren. Aber es gibt indirekte Hinweise, nämlich Artefakte, Werkzeuge. Also keine direkten, wie gesagt, wie bei Beobachtungen an lebenden Tieren oder auch lebenden Menschen. Indirekte Zeugnisse, das sind also die hinterlassenen Artefakte. Natürlich wird die Sache unsicherer, je weiter man in der Stammesgeschichte zurückgeht. Ich habe damals vor einigen Wochen in einem kurzen Überblick über die Evolution der Menschen und der Menschenartigen von ca. 5,5 Jahrmillionen gesprochen, die wir da zu überblicken haben, das ist ein relativ langer Zeitraum. Was die ersten 1-2 Millionen Jahre betrifft, sind wir auf Mutmaßungen angewiesen. Was konnten Menschen zu der Zeit, also vor etwa 5,5 Millionen Jahren, nachdem die Gehirnkapazität dieser Hominiden nicht größer war als die der heutigen Schimpansen, kann man wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass auch die kognitiven Leistungen im Wesentlichen denen der heutigen Schimpansen entsprochen haben werden und kaum darüber hinausgingen. Also einfache Werkzeuge, wird schon der sogenannte Ardipithecus und werden die Australopithecinen, Sie erinnern sich an die Übersicht damals, hergestellt haben, aber davon haben wir praktisch keine Zeugnisse. Klar, wenn die Zweige oder Äste irgendwie bearbeitet haben, Holz verfault, da kann man nichts mehr finden. Aber wie gesagt, der Schluss scheint mir und ist wohl naheliegend, dass auf der Stufe also die kognitiven Kapazitäten der Menschen ungefähr identisch waren mit denen der heutigen Schimpansen oder auch mit den damaligen Schimpansen. Es gibt ein etwas zungenbrecherisches Wort. Umstrittene Angelegenheit, man hat angenommen, dass auf der Stufe des Australopithecus vor ca. 4 Millionen Jahren osteodontokratische Kultur. Das ist also ein Ungetüm, aber leicht zu übersetzen. Osteoknochen, Donto, Zahn, Kerato, Horn oder Geweih. Das also die Australopithecinen, Werkzeuge, Waffen aus Zähnen, Knochen und Geweih verwendet haben und hergestellt haben. Es wäre naheliegend, man konnte es aber nicht wirklich hundertprozentig schlüssig nachweisen. Man hat in Höhlen eben Zähne, Knochen und Hörner gefunden. Man konnte aber kaum eindeutig nachweisen, dass das Australopithecinen dort hingeschleppt haben. Es könnten auch Hyänen Knochen und so weiter in eine Höhle schleppen und geschleppt haben. Und das ist nicht unbedingt so ein Hinweis darauf, dass die Australopithecinen diese Strukturen, organischen Strukturen als Werkzeuge verwendet haben. Aber auch wenn es nicht klar nachgewiesen ist, würde ich vermuten, es wäre durchaus wahrscheinlich, dass auf der Stufe Menschen, ja, naheliegend, gewaltig konnten sie Werkzeuge noch nicht herstellen, aber bitte, man bedenke ein Horn, das irgendein Tier verliert oder von einem verendeten Tier oder ein Stück Geweih oder ein Knochen angenagt mit Spitzen, dass das durchaus ein durchaus willkommenes Werkzeug war, um damit Fleisch irgendwie zu zerschneiden oder auch als Waffen zu gebrauchen und so weiter. Die ältesten erhaltenen, und da gibt es wenig Diskussion drüber, Werkzeuge sind Steinwerkzeuge aus einer Zeit vor ca. 2,7 Millionen Jahren. 2,7, 2,8, 2,6, legen Sie mich da nicht so genau fest. Das ist also, die sind nachgewiesen. Das heißt, seit dieser Zeit, das kann man jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen, haben Menschen auch Jagd betrieben, wohl auch vorher schon, aber seit dieser Zeit ziemlich sicher, und haben dafür verschiedene Werkzeuge als Waffen verwendet. Davor, wie gesagt, wahrscheinlich Horn und so weiter, sicher auch Holz, so wie die heutigen Schimpansen oder auch Gorillas zum Teil, Orangutans, nur nachweisen kann man es nicht. Man kann, bitte.
Es wird ja oft gesagt, dass die Steinzeit eigentlich eine Holzzeit war. Das Hauptwerkstoff Holz war und nicht Stein. Das haben wir halt gefunden.
Natürlich ist der Begriff Steinzeit etwas irreführend, weil Menschen ja zu allen Zeiten Materialien, die ihnen verfügbar waren, irgendwie genutzt haben werden. Der Begriff Steinzeit ist meines Erachtens deswegen gerechtfertigt, also aus methodologischen Gründen, weil das meiste, was man als harte Fakten hat, sind Steine. Metalle wurden später erst verwendet, das ist klar. Die Bronzezeit, Eisenzeit, das kommt wesentlich später. Also Steine hat man als harte Fakten gewissermaßen. Holz verfault, da kann man also, das kann man nicht irgendwie nachweisen.
So ist auch eines der Fakten, dass man in China eigentlich fast ein sehr grobes Steinwerkzeug gefunden hat. Da gibt aber hier die These, da es hier Bambus gibt und Bambus ein sehr guter Werkstoff ist, dass man damit zum Beispiel auch Pfeilspitzen aus Bambus hergestellt hat oder ähnliches,
was durchaus funktioniert. Ja. Wurde sicher gemacht, nur wie gesagt, man kann es nicht nachweisen. Das ist die methodologische Frage in dem Kontext. Wie gesagt, bei Tieren haben wir zwar das Problem, dass wir vielleicht etwas hineininterpretieren oder dass irgendein Verhalten nur in einem Tier ein einziges Mal beobachtet wird und dass wir dann vorsichtig sein müssen, allgemeine Schlüsse zu ziehen und zu sagen, ja, alle Individuen dieser Art machen das. Hier haben wir das methodologische Problem, dass vieles zwar naheliegend ist, aber nicht nachweisbar. Nicht, wie gesagt, also ich bin davon überzeugt, dass also schon in frühen Stufen Menschen Holz verwendet haben, Äste, Zweige und so weiter und wahrscheinlich auch Horn, Geweih etc. Eine Zeit lang war das ein sehr großes Thema, vor Jahrzehnten schon, nicht die osteodontokratische Kultur, die erste Werkzeugkultur, damals wusste man noch nicht, dass Schimpansen eigentlich materielle Kultur schon haben, aber dann wurde das immer weiter umstritten, ja. Es ist nicht nachweisbar, dass in diesen Höhlen, wo man Knochen und Zähne fand, dass das tatsächlich Menschen als Werkzeuge verwendet haben. Wie gesagt, deswegen seit 2,7 Millionen Jahren, betreten wir da insoweit ein etwas sichereres Feld, als Steinwerkzeuge vorliegen. Und vor allem seit 1,5 Millionen Jahren der Faustkeil. Das ist schon eine beträchtliche Leistung, Faustkeile herzustellen, das heißt, einen auf beiden Seiten, also doppelt behauenen Stein, der, wie der Name sagt, sehr gut in die Faust passt und mit dem man dann Verschiedenes machen kann. Und hier ist auch ein Phänomen interessant, das allerdings auch bei Schimpansenansätzen vorhanden ist, nämlich nicht nur einfache Werkzeugherstellung, sondern das Verwenden eines Werkzeugs zur Werkzeugherstellung. Also nicht nur einen Stein irgendwie zu verwenden, irgendwo hinzuschmeißen, sondern mit zwei verschiedenen oder auch mehreren Werkzeugen ein neues Werkzeug herzustellen. Das ist, ein sogenanntes Meta-Werkzeug. Für uns heute selbstverständlich. Wir verwenden unterschiedlichste Werkzeuge im Werkzeugbau, also ich kenne mich da nicht aus, aber ich kann mir schon denken, dass jeder Schlosser, jeder Tischler braucht unterschiedliche Werkzeuge, um andere Artefakte herzustellen. Das war also auf der Stufe, auf jeden Fall vor 1,5 Millionen Jahren, der Fall mit dem Faustkeil. Das waren dann schon relativ subtile Sachen, subtile Werkzeuge. Und die also ziemlich sicher, das kann man wohl sagen, zum Jagen oder zum Töten einer Beute, zum Zerlegen der Beute und Ähnliches mehr gedient haben. Auch zum Vertreiben von Feinden und so weiter. Und vor 1 Million Jahren, das ist nach neuesten Erkenntnissen, relativ gut nachgewiesen, wir sprachen schon kurz drüber, begann der Mensch Feuer zu gebrauchen. Und das ist dann eindeutig eine Fähigkeit, eine kognitive Fähigkeit, die über die anderen Fähigkeiten, wie sie auch Schimpansen aufweisen, hinausgeht. Nach allem, was bekannt ist, hat kein Schimpanse noch irgendwo Feuer gemacht oder kam auf die Idee, aus einem Brand ins Feuer irgendeinen Stock hineinzulegen und das Feuer zu bewahren. Also insoweit ist die Entdeckung des Feuers, beziehungsweise die Entdeckung, dass man daraus etwas machen kann, sicherlich eine der geistigen Höchstleistungen in der gesamten Evolutionsgeschichte des Menschen. Und eine, wie gesagt, kognitive Fähigkeit, die allen übrigen Tieren fehlen. Zumindest bis zum Nachweis des Gegenteils. Aber noch hat man kein Tier gesehen, das mit Feuer etwas anzufangen wüsste, außer dass es davonläuft und Angst bekommt und so weiter. Das war also vor 1 Million Jahren ungefähr. Das heißt, das war dann schon eine relativ sehr hohe kognitive Fähigkeit. Vor 600.000 Jahren ungefähr, 600.000 Jahren, auf dem Niveau des sogenannten Homo heidelbergensis, der ursprünglich in Afrika gelebt hat, Heidelberg-Mensch wurde er benannt, weil er in der Nähe von Heidelberg zum ersten Mal gefunden wurde, aber heute weiß man, seine Gattung oder seine Spezies kam aus Afrika, Sie erinnern sich an die vielen Auswanderungswellen aus Afrika. Das war dann schon ein ganz, ganz raffinierter Jäger. Da gibt es ein schönes Zitat aus einem Buch eines Steinzeitexperten, etwas fantasievolles Zitat, aber das drückt recht schön aus, was ich meine, ein Lebensbild aus der Zeit des Homo heidelbergensis. Vorsichtig nähern sich zwei Jäger, vielleicht Vater und Sohn, mit ihren Eibenholzlanzen und Speeren dem unter dem Steilufer in der warmen Abendsonne dösenden jungen Flusspferdbullen. Der fühlt sich sicher, denn sogar mit jedem angreifenden Löwen würde er im Wasser leicht fertig werden. Da treffen ihn aber plötzlich zwei rasche, gleichzeitige Würfe von schlanken Speeren, einer ins linke Auge, der andere links hinter die Rippen. Der das schon fast ausgewachsene Tier brüllt auf, die Speere splittern, der Blutverlust ist sofort sehr groß, das Tier versucht zunächst flussabwärts, stark schweißend, zu entkommen. Die beiden Jäger folgen ihm und töten mit einem letzten Lanzenstoß ins Herz das völlig ermattete, sterbende Tier. Das bedeutet für sie mehr Fleisch, als ihre ganze Gruppe in den nächsten warmen Tagen verzehren kann. Um möglichst viel davon zu profitieren, wird das nur einen kurzen Sonnenweg entfernte Lager zum Beuteplatz hin verlegt. Die Tierwelt hätte damals müssen, jetzt nicht ganz ernst gemeint, begreifen, hier ist eine Kreatur unterwegs, die wir mit den üblichen Erfahrungen, mit anderen Kreaturen, der wir nicht mehr mächtig sind. Die gehen ganz anders vor. Ein großes Flusspferd, leicht nachvollziehbar, dem kann ein Löwe nichts antun, einem Nashorn natürlich genauso wenig, einem Elefanten auch nicht. Aber diese Kreatur, also auf der Stufe des Homo erectus oder Homo heidelbergensis, spätestens vor 500.000 Jahren, mit sehr ausgeprägter Jagdkultur schon, diese Kreatur war dann besonders gefährlich. Und das hat sich bewährt, zumindest für unsere Gattung. Nicht mehr, wie es im Falle der anderen Lebewesen, der anderen Tiere der Fall ist, Tiere mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers zu jagen und zu erlegen, zu erwürgen oder totzubeißen, was auch immer, wie das Raubtiere tun, sondern mittels, man könnte fast sagen, Fernwaffen. Das hatte natürlich auch einen Vorteil für die Menschen, sie nämlich nicht direkt mit der Beute konfrontieren zu müssen. Aus der Ferne ein paar Speere oder Lanzen hinschleudern. Natürlich erfordert das eine gewisse Übung, und dass man das Tier dann auch entsprechend getroffen hat, an den richtigen Körperteil. Man kann auch davon ausgehen, dass diese Jäger damals schon auch gewisse Kenntnisse über ihre Beutetiere hatten, Kenntnisse, die über das hinausgehen, was andere Tiere an Kenntnis über Beutetiere haben, und dass die so ganz gezielt ein Tier erlegen konnten. Wie gesagt, die Tierwelt hätte damals aufhorchen müssen. Jetzt ist da jemand unterwegs, eine Kreatur unterwegs, die ganz anders vorgeht und die viel gefährlicher ist als die schlimmsten Raubtiere. Obwohl der ziemlich klein war, vergleichsweise. Und nie hätte ein Homo heidelbergensis einen Zweikampf mit einem Nilpferd gewonnen, gar nicht zu reden von einem Löwen oder Tiger oder Leoparden oder irgendetwas. Dem ist der Mensch nach wie vor, denn allen ist der Mensch nach wie vor haushoch unterlegen, was allein seine Körperkraft betrifft. Ein einziger Prankenhieb eines Tigers genügt und der Mensch ist tot. Auch Schimpansen sind äußerst wendige und geschickte Kämpfer. Keiner von uns hätte gegen einen Schimpansen irgendeine Chance. Da können sich drei oder vier von uns, allein schon die Möglichkeit, die der hat, auch mit den Beinen zuzugreifen und so weiter. Drei oder vier von uns hätten gegen einen Schimpansen wahrscheinlich keine Chance. Nur wie gesagt, und das ist dann eine ganz spezifische kognitive Fähigkeit, die Berechnung, die Kalkulation erstens, wie kann ich den am sichersten erlegen, ohne selber in Gefahr zu kommen oder um die eigene Gefahr zumindest in Grenzen zu halten oder zu minimieren. Ganz ungefährlich war die Jagd damals natürlich nicht, wir kommen drauf noch zurück, aber zumindest konnte man das Risiko etwas verkleinern und minimieren und wie gesagt, mit keiner besonderen Körperkraft, sondern einer gewissen Gewandtheit, etwas Übung, einen Speer oder mehrere Speere gegen ein Tier schleudern, das dann auch ziemlich schnell, wie im Falle dieses, wie gesagt, etwas fantasievoll ausgeschmückten Zitats zu lesen ist, dass das Tier auch ziemlich schnell getötet ist. Also vor ungefähr 500 bis 600.000 Jahren war dann der Jäger sozusagen besonders ausgeprägt und mit eben ganz besonderen kognitiven Fähigkeiten. Und dann war ein nächster ganz großer Schritt, nachgewiesen sind seit ungefähr, bitte. Ah ja, das ist ein gewisser Herr Hans-Jürgen Müller-Beck, ein Doppelname, ein alter, ja, der ist wirklich, der muss schon sehr alt sein, der ist mir schon, als ich noch im Gymnasium war, kannte ich den Autor, das Buch heißt Die Steinzeit, aus der Reihe Beck, ein Taschenbuch, das erschien vor einigen Jahren, 1998. Ja, der Herr Müller-Beck ist Jahrgang 1927. Aber das ist in dem Kontext nicht von Bedeutung. Ja, das war die Frage. Vor 200.000 Jahren begannen, und das ist dann recht gut nachgewiesen, Menschen immer subtiler bearbeitete Artefakte, Werkzeuge herzustellen und auch regional schon höchst unterschiedlich. Das heißt, es begann schon, was wir als kulturelle Differenzierung bezeichnen können. Nicht alle haben das Gleiche gemacht, sondern auch je nach ökologischen Umständen, je nach Bedarf, haben sie Werkzeuge unterschiedlich gestaltet. Was in Ansätzen auch bei Schimpansenpopulationen schon vorkommt, dass Schimpansen in bestimmten, einer bestimmten Region etwas anders die Zweige oder Äste bearbeiten als in anderen Regionen. Aber ab ungefähr 200.000 Jahren war das bei Menschen noch wesentlich stärker. Und was dazu kam, als Sekundäreffekt, es wurden Artefakte, Werkzeuge zunehmend auch verziert. Das ist was ganz Neues auch. Nicht, dass wir nicht nur Gegenstände um ihrer selbst willen herstellen, rein funktional, sondern sie sekundär auch noch bemalen oder irgendwie verzieren. Wenn Sie etwa denken an unsere Essbestecke, es würde eigentlich in jedem Fall genügen, ein ganz gewöhnlicher Holzlöffel oder irgendetwas zum Suppenlöffeln oder ein Messer ohne jedes. Und die meisten Küchenmesser und Löffel und so weiter, Gabeln sind irgendwie noch verziert. Da gibt es die tollsten Sachen, die man machen kann. Oder denken Sie an Blumentöpfe, es würde genügen, um eine Blume eine Zeit lang im Wasser zu halten, irgendein formloser Eimer oder Kübel, aber nein, das wird auch noch verziert und so weiter. Das heißt, ein Effekt, den man so beschreiben kann, dem Menschen genügt er nicht mehr. Das Werkzeug als solches, rein funktional, unmittelbar, sondern er begann schon kunstvoll, die Dinge zu gestalten. Nicht unbedingt zum Überleben, Leben oder Überleben notwendig, aber offenbar wurde hier schon ein ästhetisches Gefühl wachgerufen. Und da, gut, da liegt eine Kugelscheibe, weiß ich, wer hat den liegen gelassen, nicht? Das müsste nicht so sein, dass da Köpfe drauf sind und so weiter, eine Kugelscheibe, eine Mine würde genügen. Aber dann begnügen wir uns nicht, je schöner das Ding, umso besser. Also man kann sagen, der Beginn des ästhetischen Empfindens, nicht nur Werkzeugherstellung oder Werkzeuggebrauch und Herstellung rein funktional zur unmittelbaren Verwendung, sondern das soll auch Freude machen gewissermaßen, soll ästhetisches Empfinden befriedigen. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter, einen ganz großen Schritt, Übergang zur Sesshaftigkeit vor ca. 15.000 Jahren, Sie werden sich erinnern, im vorderen Orient. Aus der Zeit, da kennt man sehr viele Werkzeuge, das ist sehr gut belegt, also da gibt es ganze Bücher mit hunderten Bildern. Konnte man rekonstruieren, was Menschen damals verwendet haben an Instrumenten und Werkzeugen. Auf jeden Fall Harpunen aus Geweih und Knochen, die haben auch Fische gefangen, keine Frage. Angelhaken oder Haken, von denen man annehmen kann, die dienten als Angelhaken. Die Angelrute ist zwar nicht erhalten, klarerweise, aber man kann annehmen, wenn die Harpunen hatten, um damit Fische oder sonstige Wassertiere aufzuspießen, werden sie auch schon geangelt haben. Dann sicher nachgewiesen sind Äxte mit polierten Steinklingen, vermutlich in einem Holzgriff, oder Nadeln aus Knochen. Und vieles andere mehr. Auf der Stufe also, wie gesagt, vor ca. 12.000 bis 15.000 Jahren, da war der Erfindungsreichtum der Menschen schon gewaltig. Also da, so wie heutzutage, nur waren die Leute noch etwas eingeschränkt. Es war noch ein bisschen komplizierter. Aber die kognitiven Kapazitäten übrigens, unsere kognitiven Kapazitäten hat schon der erwähnte Cro-Magnon-Mensch vor ca. 40.000 Jahren gehabt. Also wenn der heute herkäme oder wenn ein kleiner, neugeborener Cro-Magnon-Mensch hier erzogen werden würde, hypothetisch, spekulativ, dann könnte der jeden Beruf erlernen oder jede mögliche Begabung haben, die heutige Menschen auch haben. Damit kommen wir zu einem sehr schwierigen Punkt. Eindeutig ist, dass Feuer, eine ganz gewaltige Entdeckung, noch gewaltiger in vieler Hinsicht, die Entstehung der Sprache. Auf die Sprache komme ich noch später bei anderer Gelegenheit, wahrscheinlich erst nach Weihnachten zurück. Hier nur Folgendes. Über die Frage, seit wann Menschen sprechen können, ich meine jetzt die artikulierte Lautsprache und Symbolsprache, über die Frage kann man natürlich endlos streiten. Halten wir uns an die Tatsachen, anatomische Tatsachen. Aus Schädelfunden geht hervor, also aus Schädelfunden, von Menschen, die vor ungefähr 100.000 Jahren gelebt haben, geht hervor, dass folgende drei Prozesse, anatomische Prozesse, abgeschlossen waren. Erstens, eine Aufwölbung des Gaumens, verbunden mit einer Absenkung des Kehlkopfs und, das kann man darauf schließen, einer größeren Beweglichkeit der Zunge. Das sind die drei, unter anderem, aber wichtigen anatomischen Voraussetzungen der artikulierten Lautsprache. Ein Tier kann noch so intelligent sein, wenn es der Gaumen und die Zunge nicht zulässt und wenn der Kehlkopf zu hoch sitzt, kann das Tier nicht sprechen. Jedenfalls nicht so wie wir Menschen. Es kann Laute nachahmen, da gibt es ja viele immer wieder überraschende Versuche und Entdeckungen. Papageien können einiges nachplappern, das weiß man, aber das ist nicht das, was wir als artikulierte Lautsprache im engeren Sinne bezeichnen. Also dieser Prozess, wie gesagt, der anatomische Prozess, war vor circa 100.000 Jahren abgeschlossen. Seit dieser Zeit also kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, haben Menschen auch gesprochen. Was werden sie gesagt haben? Worüber werden sie gesprochen haben? Was glauben sie? Also wissen werden wir das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Aufgeschrieben haben sie damals nicht. Was werden die gesagt haben? Egal wie die Sprache geklungen hat, das werden wir auch nie wissen, weil es keine Tonbänder gab.
Über die Jagd, über das Essen, über familiäre Situationen, wo man Wasser findet, wo Tiere herkommen. Also im Prinzip Gebrauchssprache, das, was man heute in Haushaltsgesprächen nennen würde.
Glaube ich auch. Also zunächst haben sie die Gegenstände ihrer Umgebung benannt, und zwar die, die besonders wichtig waren. Also ich wage schon zu behaupten, dass die zunächst einmal sicher nicht über den Kosmos gesprochen haben und über die Entfernung bestimmter Sterne von der Erde oder über den Mond und so weiter, sondern gesprochen haben sie primär über das, was unmittelbar wichtig war. Eine andere Frage, ich habe das vielleicht schon angedeutet, aber wie gesagt, wir kommen auf die Sprache noch später zurück. Eine andere Frage, wo entstand die Sprache und entstand sie einmalig? Darüber diskutiert man seit langem unter Linguisten und Sprachwissenschaftlern. Ich meine, dass die Sprache zu dem Zeitpunkt unter Anführungszeichen, als die anatomischen Voraussetzungen dafür gegeben waren, an unterschiedlichen Orten erfunden wurde. Also sie ist polyphyletischen Ursprungs. Das heißt also, sie hat verschiedene Ursprünge. Und dass irgendwo in Asien oder in Afrika oder Europa Menschen mit diesen anatomischen Fähigkeiten die Sprache entwickelt haben. Bitte.
Wie haben sich diese anatomischen Voraussetzungen entwickelt? Gibt es dafür bestimmte biologische Gründe?
Eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es hat nicht so kommen müssen. Wie immer in der Evolution, es hätte alles so bleiben können, wie es war. Was die Sprache betrifft, ich bitte da nochmal um Geduld, wir später, ich glaube erst nach Weihnachten, wir werden ja sowieso nicht fertig mit dem ganzen Stoffgebiet. Ich komme darauf noch zurück. Es gibt Modelle, die werden das dann zeigen, über die Verwicklungen oder Wechselwirkungen zwischen anatomischen, physiologischen, ökologischen und sonstigen Faktoren. Das sind hochkomplizierte Modelle, was da alles mitgespielt haben muss, war gewaltig. Aber ohne die drei Punkte. Das können wir leichter uns nachvollziehen. Nicht? Aber wenn die Zunge nicht mitmacht, können wir höchstens lallen. Wenn die Zunge nicht beweglich ist. Oder wenn unser Gaumen, wenn der nicht aufgibt, bitte möchte hier nicht da Demonstrationen machen, unappetitlicher Art. Wenn der Gaumen flach wäre, wie soll man da sprechen können? Sie können es ja probieren, indem Sie was hinein, ein kleines Brett hineinlegen. Das wird nicht gehen. Und die Zunge dann zu bewegen probieren. Also das waren die unabdingbaren Voraussetzungen. Hätte nicht nur einiges andere, wäre nicht nur einiges andere dazugekommen, dann wäre vielleicht die Sprache auch nur in einer sehr einfachen Form stecken geblieben. Aber jedenfalls, wie gesagt, wann genau die Sprache entstand, kann es 5 oder 10.000 Jahre früher oder später gewesen sein. Man muss immer bei all diesen Dingen, wie überhaupt in der Evolution, damit rechnen, in der Evolutionstheorie damit rechnen, dass irgendwann vielleicht schon morgen irgendein neuer Fund gemacht wird, der dann das Bild ergänzt oder auch modifiziert. Also das ist ganz klar. Es sind jeweils Bilder, die wir hier uns vergegenwärtigen können. Manche sind wahrscheinlicher als andere. Also, noch einmal, eines der großen Ereignisse in der kognitiven Evolution des Menschen auf jeden Fall die Entwicklung einer artikulierten und symbolischen Lautsprache. Symbolisch, bitte denken Sie auch, das kommt schon vorher, an künstlerische Verzierungen von Objekten, ästhetisches Empfinden mit, in Verbindung mit dem gesprochenen Wort. Das sind schon kognitive Fähigkeiten, die alles übersteigen, was sonst in der Tierwelt entwickelt werden konnte, beziehungsweise de facto entwickelt worden ist. Also, ich fasse das zunächst einmal zusammen. Nach allem, was wir halbwegs wissen, ganz vorsichtig ausgedrückt, die längsten Zeiten der Evolution waren unsere Vorfahren Jäger und Sammler. Das habe ich auch schon früher gesagt. Nach allem, was wir wissen, was nachgewiesen ist, sind Steinwerkzeuge aus einer Zeit vor ca. 2,6, 2,7 Jahrmillionen. Insbesondere dann etwas später 1,5 Millionen der Faustkeil. Es könnte natürlich sein, dass man, wie gesagt, schon morgen oder nächste Woche einen Faustkeil irgendwo findet, der älter ist. Na gut, dann muss man das wieder zurückverlagern. Aber ich referiere hier nur ungefähr den momentanen Stand der Dinge. Früher dachte man vor 500.000 Jahren, heute glaubt man ziemlich sicher zu wissen, nach bestimmten Funden in Israel, dass schon vor 1 Million Jahren Feuer gebraucht, benutzt und hergestellt werden konnte. Und dann, wie gesagt, ausgeklügelte Jagdinstrumente, vor allem Lanzen und Speere, also Fernwaffen unter Anführungszeichen, 500.000, 600.000 Jahre, seit 200.000 Jahren schon sehr komplizierte, subtil bearbeitete und zum Teil auch verzierte Werkzeuge. Und dann eben als nächster Schritt die Sprache vor ca. 100.000 Jahren, dann später eben bei der Sesshaftigkeit, da war die Sprache auf jeden Fall schon differenziert, ausgeprägt und in unterschiedlichen Sprachen entwickelt. Herstellung von sehr, sehr vielfältigen Werkzeugen, von Harpunen bis Nadeln aus Knochen, Angelhaken und so weiter. Naja, und dann kommt natürlich die Frage, seit wann nun, oder wie hat sich das abgespielt, seit wann gibt es die kognitiven Fähigkeiten, die wir gemeinhin als geistige Fähigkeiten im engeren Sinne bezeichnen? Metaphysik, nicht ist die Disziplin Metaphysik in der Philosophie, sondern darunter verstehe ich hier ganz allgemein das Bedürfnis gewissermaßen hinter die Dinge zu blicken, nicht einfach hinter, sondern hinter die Dinge im gedanklichen Sinne. Der Versuch, kausal Vorgänge, Prozesse zu erklären, nicht einfach nur Dinge hinzunehmen. Auch hier ist zunächst einmal, was man einigermaßen sicher sagen kann, aufgrund verschiedener Funde, das Todesbewusstsein muss also auf jeden Fall vor ca. 60.000 Jahren vorhanden gewesen sein, wie aus Schädelfunden, die bearbeitet worden sind, hervorgeht. Der Schädelkult spielt in der Geschichte der Menschheit eine ganz große Rolle bis heute. Ich denke, sie im Schwedischen heißt Prost Skoll, und das heißt Schädel. Der Schädel hat er immer, und bitte diverse Totengeschichten und Horrorfilme und so weiter. Also das Schädelskelett hatte natürlich auch in der Mythologie bis heutzutage eine große Bedeutung. Seit ungefähr 60.000 Jahren können wir also davon ausgehen, vielleicht auch in Ansätzen auch früher, und kann man schwer nachweisen, dass der Mensch metaphysische Gedanken hegte. Dass er also begann nachzudenken, ja, gibt es vielleicht irgendwas nach dem Tode, in der Weiterleben, der ist da gestorben, soll man eigentlich beerdigen vielleicht, nicht Gräber mit Blumen schmücken, das wurde dann auch gemacht. Das lässt sich, ich kann es hier nicht demonstrieren, aber das lässt sich aus der Paläobotanik und fossilen Pollenanalysen, aus Pollenanalysen fossiler Pollen relativ gut nachweisen. Und was soll man daraus schließen, wenn ein Lebewesen, ein gestorbenes Lebewesen beerdigt und darauf noch Blumen legt, dann muss es sich dabei ja was gedacht haben. Es muss ihnen klar geworden sein, nicht nur, da ist jemand nicht mehr da, das merken Schimpansen auch, das merken sogar Hunde oder Katzen, wenn einer fehlt, nur die darüber hinausgehende Überlegung, ja, lebt ja vielleicht weiter, wenn ja, dann sollten wir, wie gesagt, sollten wir ihn beerdigen und nicht einfach draußen lassen, damit ihn dann Geier auffressen oder Hyänen holen und so weiter, sondern beerdigen und das Grab auch für den Fall, dass er eben weiterlebt, in welcher Form auch immer, entsprechend schmücken. Also die Entstehung der Metaphysik, wie gesagt, nicht als philosophische Disziplin, sondern als Gedanken an Jenseits, an die sogenannten letzten Dinge, dem kann man also ca. 60.000 Jahre geben. Ein sehr kurzer Zeitraum, wenn Sie an die 5,5 Jahrmillionen denken. Die längste Zeit war den Menschen der Tod und so weiter wahrscheinlich so gleichgültig wie Schimpansen oder Gorillas. Jedenfalls haben sie sich nicht damit metaphysisch auseinandergesetzt. Und da begann dann auch der sogenannte, gleich von Schopenhauer so bezeichnete Homo Metaphysicus, das metaphysikbedürftige Lebewesen. Die Tendenz hat, die Dinge zu erklären, und wo keine unmittelbare Erklärung vorliegt, Erklärungen hinter den Dingen zu suchen. Bitte schön.
Ist eigentlich bei Tieren nachgewiesen, dass sie die Fähigkeit haben zu träumen und Bewusstsein zu haben im Traum?
Ja, ja.
Weil dieses Traumbewusstsein kann ja auch sehr stark mit zusammenhängen. Dass die, man ein Bewusstsein davon hat, dass Dinge da sind, obwohl sie gar nicht da sind.
So. Die träumen, ja, ja. Hunde träumen, Katzen träumen. Wovon, worüber sie träumen, können wir natürlich nur erraten. Ich vermute über also die Katzen, meine Katzen werden träumen über die Kitterkat-Dose, nicht oder, Gourmet oder Juwel und wie das alles heißt. Sie werden vielleicht eine Vielfalt davon erträumen. Oder vielleicht träumen sie, dass jemand an der Tür geläutet hat und so, was sie schon erlebt haben. Bitte.
Also Hunde träumen meiner Meinung nach ziemlich sicher,
ja, ja.
Bellen hört im Schlaf.
Sicher, ja, ja. Quasi. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Meine Katze hat auch gefaucht im Schlaf.
Ja, 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 die werden dann eben über sehr konkrete Gegenstände oder Ereignisse träumen, wie wir Menschen ja meistens auch. Was träumen wir? Wir träumen ja nicht über die Keplerschen Planetengesetze in der Regel, es sei denn, sie stehen vor einer Prüfung und das Ganze über das Thema und das Ganze kommt dann zwei Tage vorher im Traum auch noch vor. Aber wir träumen über Leute, die wir gekannt haben und erkennen, über Ereignisse, die wir erwarten, erhoffen oder Ereignisse, die schon längst passiert sind und vermischen das Ganze im Traum dann natürlich noch zu einem undurchsichtigen, zu einem chaotischen Vorgang. Da kann dann plötzlich auch der Heilige Vater, der Papst erscheinen, neben der längst verstorbenen Großmutter und so weiter. Also da, die Träume kennen, das ist ja das Schöne, die kennen keine Linearität und keine Logik, keine Zeitenfolge, da kann alles passieren. Aber wie gesagt, also sicher träumen Hunde und Katzen, bei Primaten kann man mit Sicherheit annehmen, wahrscheinlich träumen auch Schweine, also alle Tiere, denen man die Fähigkeiten beimessen kann, die, über die wir gesprochen haben, auch Angst, Freude, Trauer, Lernen und so weiter, die träumen auch. Aber wie gesagt, Metaphysik oder Metaphysikfähigkeit, Metaphysikbedürftigkeit haben Hunde und Katzen und Schweine sicher nicht. Seit 35.000 bis 38.000 Jahren sind Fels- und Höhlenmalereien als sehr wichtige Indikatoren für die kognitive Evolution nachgewiesen. Eine ganze Fülle von solcher Malereien ist aus unterschiedlichen Regionen der Welt bekannt. Es sind oft Darstellungen von Tieren, Hirsche, Wildschweine, Mammuts, Löwen, verschiedene Tiere, die der Mensch kannte, die in seiner Umgebung gelebt haben werden. Es gibt auch viele Jagdszenen dargestellt. Und das heißt nun für die Evolution der kognitiven Fähigkeiten, dass hier eine Stufe erreicht wurde, wo der Mensch sich nicht nur, natürlich hängt das auch mit seinen metaphysischen und ästhetischen Fähigkeiten zusammen, sich nicht nur damit begnügt hat, Dinge einfach geschehen zu lassen oder irgendwas zu machen, sondern das Gemachte auch noch darzustellen, symbolisch. Also einige dieser Malereien sind ganz erstaunlich. Es gibt ein Bild aus einer spanischen Höhle eines rennenden Wildschweins, eines Keilers, minutiös genau dargestellt, so kaum ein heutiger Künstler könnte einen Keiler besser darstellen als in dieser Höhle. Und sehr lebensnah. Also die steinzeitlichen Künstler waren Realisten. Die haben noch nicht, das waren noch keine Dadaisten und so weiter, moderne Kunstrichtungen. Die haben sich noch an die realen Dinge gehalten, haben die möglichst naturgetreu abgebildet. Und das sagt natürlich einiges aus, nämlich darüber, dass die Menschen begannen, wohl auch Freude daran zu haben, verschiedene Dinge, nicht nur diese zu akzeptieren, wie sie gesehen haben, wie sie passiert sind, das Ganze auch noch darzustellen. Also der Mensch ist ein darstellender Künstler. Auf jeden Fall seit ungefähr 35 bis 38 Jahren. Auch da wird man vielleicht irgendwann noch ältere Malereien finden. Das sind im Wesentlichen zunächst einmal soweit einigermaßen abgesichert die ganz großen Wege der kognitiven Evolution über die kognitiven Welten nun, wie diese Menschen in dieser unterschiedlichen Stufe nun Dinge wirklich erlebt und erfahren haben. Darüber kann man ungefähr so spekulieren wie über die Frage, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Dass der Homo heidelbergensis sehr elegante Lanzen und Speere herstellen konnte, das ist klar. Und dass er damit Tiere erlegt hat, ist auch klar. Wie es war, ein Homo heidelbergensis zu sein, das wissen wir nicht. Ich habe das schon mehrmals erwähnt, das hat mich sehr beeindruckt, vor ein, zwei Monaten im Neandertal-Museum in Düsseldorf, da sind ja Neandertaler also rekonstruiert, also lebensgroß und wie sie ungefähr auch gekleidet waren und so weiter. Ich habe mir gedacht, ja, wie werden diese Menschen dort im Neandertal, haben sie ja gelebt, wie haben die Dinge ihre Umgebung wirklich wahrgenommen, was haben sie sich gedacht, wie war es, ein Neandertaler zu sein? Sie können darüber nachdenken, werden wahrscheinlich zu dem gleichen Schluss kommen, wie der Autor des Aufsatzes, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Wir wissen es eigentlich nicht. Und vor allem, wenn wir fragen würden, wie wäre es, wenn wir Neandertaler wären. Ja, dass einiges so anders wäre, das können wir mit Sicherheit sagen. Aber wie man sich dabei fühlt, wissen wir nicht. Das heißt, in dem speziellen Punkt, ob wir von kognitiven Welten der Tiere reden, ob das Raben sind oder Katzen, Hunde, Schimpansen, Elefanten, was auch immer, oder Fledermäuse, oder von kognitiven Fähigkeiten, kognitiven Welten prähistorischer Menschen, bleibt in allen Fällen die Frage, eben die große Frage, aber nicht wirklich beantwortbar, wie war es nun, wie ist es nun, diese oder jene Kreatur zu sein? So, mit dieser offenen Frage müssen wir leben. Natürlich können wir alles Mögliche und spekulativ zusammenreimen. Wie gesagt, worüber werden die ersten Menschen gesprochen haben? Wahrscheinlich über die unmittelbar sie betreffenden Dinge. Was haben die ersten Maler und Zeichner gezeichnet, gemalt über das, was sie unmittelbar gesehen haben? Die haben noch nicht abstrakt irgendwas. Also der Schrei von Munch, der berühmte Bild, nicht, das irgendwie furchteinflößend ausschaut. Ja, auf sowas konnte ein Künstler erst Jahrtausende, viele Jahrtausende später kommen. Das war abstrakt. Allerdings muss man, damit komme ich zum nächsten Punkt, auf dieser Stufe, also vor 30, 40, 50, 60.000 Jahren vielleicht schon, hat der Mensch ein bestimmtes Abstraktionsvermögen beimessen. Das heißt, wie schon vorher angedeutet, also die Fähigkeit zu abstrakten Denken, die Fähigkeit, verschiedene Phänomene kausal miteinander zu verknüpfen. Was natürlich zu vielen, aus heutiger Sicht, Fehlschlüssen geführt haben muss. Nehmen wir ein triviales Beispiel, das der prähistorische Mensch immer wieder erlebt haben wird, wie wir heutzutage, ein Gewitter. Blitz und Donner. Bekanntlich gibt es einen gewissen kleinen Zeitabstand, kleinen oder auch größeren Zeitabstand, zwischen Blitz und Donner. Es ist anzunehmen, dass die Menschen auf die Idee kamen, der Blitz ist die Ursache des Donners. Zuerst sieht man den Blitz und dann donnert es. Das ist ein monokausales Denken, wir kommen darauf auch noch zurück, das wahrscheinlich in uns sehr tief verwurzelt ist. Auf A folgt B, auf B C. Wenn es blitzt, muss es nachher donnern, weil der Blitz den Donner verursacht. Zur Erläuterung können wir da unser eigenes Verhalten auch uns vergegenwärtigen und Rückschlüsse ziehen. Wenn Sie diesen Hörsaal betreten würden, also würden Sie betreten ja jeden Mittwoch, aber wenn es immer so wäre, oder zunächst einmal so wäre, Sie machen die Tür auf und plötzlich geht das Licht an und Sie probieren das 2, 3, 4, 5 Mal, immer wenn Sie die Tür aufmachen, geht das Licht an. Was würden Sie dann denken? Dass das Tür aufmachen das Licht verursacht, dass da irgendein Mechanismus eingebaut ist, den Sie nicht unmittelbar durchschauen. Mit dem Öffnen der Tür geht das Licht an. In Wirklichkeit braucht das nicht so zu sein. Das kann ein Zufall sein. Aber es liegt nahe, und wie gesagt, das führt uns dann vielfach in die Irre, da sind wir dann, wir kommen dann gleich drauf, bei den Ursprüngen der Vernunft und Unvernunft. Bei anderer Gelegenheit sprachen wir über die Gestaltwahrnehmung, die Fähigkeit, aus ganz wenigen Merkmalen die gesamte Gestalt zu rekonstruieren, also zu verallgemeinern im Sinne einer Denk- oder Wahrnehmungsökonomie. Aber das kann gründlich daneben gehen, im Detail. Und es ist natürlich auch eine Art Wahrnehmungsökonomie, dass wir zwei aufeinanderfolgende Ereignisse kausal miteinander verbinden. Was aber eben nicht stimmen muss. Im Falle von Blitz und Donner wissen wir, der Blitz ist nicht der Verursacher des Donners. Das sind zwei Phänomene, die eng und komplex miteinander zusammenhängen. Aber gut, der prähistorische Mensch konnte keine Ahnung haben von der modernen Geophysik oder Meteorologie. Aber immerhin, dass er kausale Zusammenhänge hergestellt hat, dass er versucht hat, Erklärungen für Phänomene zu liefern. Nicht einfach Dinge hinzunehmen, das können wir jagen, das können wir fressen, das ist giftig, sondern das auch zu erklären. Das war eine sehr hohe kognitive Stufe, die, wie gesagt, also alle übrigen kognitiven Fähigkeiten aller anderen Tiere übersteigen. Denn einem Schimpansen ist es wohl gleichgültig, was die Walnuss verursacht. Hauptsache, er weiß, wie er sie knackt. Und der Mensch kann darüber hinaus nicht nur die Nuss knacken, sich Gedanken machen, wo kommt die her, wo wächst sie, wo kann ich sie anbauen, zu welcher Pflanzengattung gehört sie und so weiter. Das sind dann schon ganz andere Überlegungen. Und da könnte man auch gleich die Frage stellen, seit wann betreibt der Mensch Wissenschaft? Auf die Evolution des Wissens, aus der Sicht der evolutionären Erkenntnis, darüber kommen wir auch später noch zurück. Aber eine Frage, die natürlich immer wieder sich gestellt hat in der Wissenschaftstheorie, Geschichte der Wissenschaften, ja, wann beginnt Wissenschaft? Das ist eine Frage der Definition, wie Sie leicht einsehen werden. Es hängt davon ab, wie man Wissenschaft definiert. Man darf da nicht jetzt die strengen Kriterien der heutigen Physik, Biologie und so weiter nehmen. Wissenschaft, würde ich sagen, beginnt überall dort, wo versucht wird, kausale Erklärungen zu finden und allgemeine Prinzipien zu finden. Also das geht noch weit hinter die Wissenschaft, die wir seit der Antike kennen, also Wissenschaft und Philosophie, das war ja die längste Zeit nicht getrennt. Wenn Sie Aristoteles gefragt hätten, was sind Sie vom Beruf, hätte er wahrscheinlich gar nicht gewusst, ja, er denkt nach und forscht. Und dass er Philosoph war, das sagen wir heute im Nachhinein. Er war genauso Biologe, obwohl es den Ausdruck Biologie damals noch gar nicht gab. Jedenfalls hat er sich mit Tieren, mit Lebewesen beschäftigt, mit physikalischen Gesetzen und so weiter. Aber das war schon eine sehr subtile Stufe der Philosophie bzw. Wissenschaft. Die eigentlichen Anfänge der Wissenschaft gehen sicher noch weiter zurück, überall dort, wo der Mensch, wie gesagt, versucht hat, kausale Erklärungen zu finden und allgemeine Naturprinzipien zu ergründen. Was Medizin betrifft zum Beispiel, muss man auch die Anfangsgründe in der Steinzeit suchen. Im weitesten Sinne vielleicht sogar noch weiter. Eine verletzte Katze oder ein verletzter Hund leckt seine Wunde. Ohne dass der Medizin studiert hätte natürlich. Das verschafft ihm lindernde Wirkung. Und wir alle wissen, wenn wir uns verbrennen oder irgendwas, unter das Wasser, den Finger unter das Wasser zu geben, da müssen wir nicht bei einem Arzt anrufen, was soll ich machen. Das sind Dinge, die haben unsere prähistorischen Vorfahren genau schon gewusst. Also begann die Medizin, wie gesagt, im weitesten Sinne, und nicht die Apparatemedizin im heutigen Sinn, schon in der Steinzeit. Menschen wie andere Tiere lernten, wie können wir uns Linderung verschaffen im Falle von Verletzungen, Verwundungen und so weiter. Und insoweit also haben alle Wissenschaften, sogar die angewandten, wenn Sie jetzt Technologie an Technologie denken, ja diejenigen unserer Vorfahren, die Speere ganz gezielt oder Lanzen ganz gezielt so gebaut haben, dass damit ein Flusspferd erlegt werden konnte, ja, die mussten ja über einige Kenntnisse verfügen. Wenn A, dann B, was passiert dann und so weiter, wie muss ich vorgehen? Also in diesem Sinne ist natürlich Wissenschaft sehr alt. Im engeren Sinn freilich beginnt sie dann ja, bei den alten Hochkulturen im Zwischenstromland, Mesopotamien, Ägypten, im arabischen Raum, natürlich in der Antike, Griechen, Römer haben nicht so viel Wissenschaft betrieben. Die Griechen, Römer haben mehr Kriege geführt. Die Griechen waren da besser. Und das war dann der letzte Schritt gewissermaßen der kognitiven Evolution der Menschen, nämlich Wissen, wir haben schon erwähnt, um seiner selbst willen zu generieren. Während der steinzeitliche Jäger oder der Neandertaler, der frühe Homo sapiens und so weiter sich wohl gefragt haben, warum es blitzt und donnert und kausale Zusammenhänge hergestellt haben, um sich für sich selbst erklären zu können, was da draußen los ist. Und während sie dann bei vielen Phänomenen in Ermangelung besserer Erklärungen hinter den Dingen irgendwelche bösen Geister angenommen haben, im metaphysischen Sinne, also im weitesten metaphysischen Sinn, haben dann spätere Wissenschaftler im engeren Sinne sich nicht mehr begnügt damit, ja, das ist vielleicht irgendeine geheime Kraft, sondern nach dem Prinzip, das heute für alle Wissenschaften, zumal Naturwissenschaften, gilt. Es gibt keine geheimen Kräfte, alles muss eine plausible, logische Erklärung haben und empirisch gestützt sein. Und zwar zunächst mal völlig unabhängig davon, was ich daraus machen kann. Dass unterschiedlichste Erkenntnisse, oft sekundär, angewandt wurden, das ist eine andere Sache wieder. Aber viele, die Wissenschaft betrieben haben, also in den letzten paar Jahrtausenden, Wissenschaft im engeren Sinn, hatten nicht unmittelbar einen Nutzen ihrer Entwicklungen oder Entdeckungen oder Forschungen vor Augen. Dass letzten Endes aus der Atomphysik die Atombombe wurde, das hat ja wohl zunächst einmal niemand gedacht, der sich ursprünglich die Frage stellte, ja, wie klein sind denn die kleinsten Teilchen, wie schaut das aus? Das war eine ganz andere Fragestellung. Aber solche Fragen, nicht, kann man einen Gegenstand, wie weit kann man den zerlegen und was sind die kleinsten Teilchen? Das ist eine Wissenschaft im engeren Sinne, die ja so weit hinausgeht über die ersten Reflexionen der Prähistorik, also der prähistorischen Menschen. Das Generieren von Wissen um seiner selbst willen. Da sind wir auch wieder bei der Neugier. Natürlich war die Neugier, war das Erkundungsverhalten dafür die unabdingbare Voraussetzung. Und hätte sich niemand für irgendwas interessiert, dann wäre auch nie etwas entdeckt oder erforscht worden, was über die unmittelbaren Bedürfnisbefriedigungen hinausgeht. Bitte.
Aber das Wissen, das noch in der Neuzeit generiert wird, das dient im weiteren Sinn auch dem Überleben. Denn je besser man die Umwelt erkennt, desto bessere Chancen hat man zu überleben. Man setzt einfach bei der Anfangsstufe an und...
Ja und nein. Indigene Völker, sagt man heute, die Einheimischen, also Naturvölker in früherer Diktion von Papua-Neuguinea oder Australien, haben nicht die Technologie, die wir haben, überleben aber auch.
Vielleicht auch ganz interessant, das, was man als Grundlagenwissenschaft bezeichnen würde heute, ist eigentlich das, wo fast alle wesentlichen Erfindungen herauskommen. Diese rein zielgerichteten Forschungen produzieren zwar irgendwas in der Linie weiter, aber nichts Neues oder fast
weniger. Ja, also die heutige Situation ist natürlich zum Teil auch ziemlich verworren und verwirrend. Man kann auch schwer sagen, obwohl ich da Unterschied zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, oft wird die Grundlagenforschung ja schon mit Blickpunkt auf mögliche Anwendungen betrieben. Umgekehrt führt die Anwendung viele Erkenntnisse zu weiteren Nachfragen, da wieder zur Grundlagenforschung und so weiter. Aber die Frage noch einmal, also wie gesagt, das hängt nicht davon ab, wie gut die Technologie ist, sondern wie man mit dem Vorhandenen zurechtkommt. Ich sage, die australischen Aborigines haben mit ihren, ja, die haben einen Bumerang und so weiter gehabt, die hatten keine Gewehre oder sonstige Dinge und haben damit auch überlebt. Selbstverständlich haben sie in dem Sinne recht, dass verschiedene Technologien dann die Dinge erleichtern. Das ist klar. Nicht der australische Aborigines, der musste und muss, solange es ihn überhaupt noch gibt, der muss dann mit seinem Boomerang auf die Jagd gehen und muss noch Anstrengungen auf sich nehmen. Der westeuropäische Jäger knallt einfach ein Tier ab und fertig. Inzwischen eine ganz große Entfernung. Aber die Frage ist sehr interessant. Man kann ja fragen, das ist, weicht etwas von dem ab, worum es geht, aber vielleicht auch nicht, alles hängt ja mit allem zusammen. Warum haben Europäer Amerika und Australien entdeckt, warum sind nicht die Australier und die Amerikaner zu uns gekommen? Vor 500 oder 600 Jahren. Das, die Frage wurde sehr ausführlich diskutiert und behandelt. Also was Sie sagen, was Australien betrifft. Der Kontinent wurde ja von Weißen besiedelt im 17. Jahrhundert. Sträflingskolonien wurden dort errichtet, wie Sie wissen. Die Europäer hätten dort nie mit der Technologie überlebt, die die Einheimischen hatten und beherrscht haben. Die haben dort deswegen überlebt, weil sie ihre Technologie aus Europa mitgebracht haben. Aber Europäer dorthin verfrachtet, ohne irgendetwas, ohne ihre Gewehre und Revolver und was es alles schon gab, hätten die das dort nicht geschafft, bei Temperaturen bei 40, 45 Grad irgendwo den Wurzeln auszugraben und zu wissen, was ist da essbar und was soll vielleicht, welche Säfte. Das hätte kein einziger Europäer überlebt. Was Amerika betrifft, die indianischen Völker hatten völlig andere Kulturen, eine völlig andere Lebenseinstellung zum Teil. Da wäre keiner auf die Idee gekommen, ein gewaltiges Schiff zu bauen und über den Ozean zu fahren. Dann, bitte.
So gesehen spricht das Beispiel bezüglich Australien, spricht eigentlich dafür, dass die Hochtechnologie letztlich auch dem Überleben dient. Weil man erschließt neue Lebensräume und es ist eben auf einem höheren Level, aber die Wurzel ist eigentlich die gleiche wie bei den Faustkeilen. Der
Anwendung
erweitert sich, man kann zum Beispiel zu den Polen vordringen, man kann dort auch überleben und das dient ja letztlich auch dem Überleben der Menschheit.
Ja und nein, also, Sie haben insoweit recht, in der Konsequenz, gut, in der Konsequenz kann man sagen, dient alles dem Überleben. Bitte, Sie sind schon ganz unruhig.
Ich würde gerne dagegen halten, so Erfindungen wie das Maschinengewehr, wie Atombomben, die absolut nicht dem Überleben dienen, sondern dazu dienen zu vernichten. Also es ist, das kann man einfach nicht so einfach formulieren. Technik macht Fortschritte.
Das ist richtig. Die Atombombe ist nicht unser Freund. Keine Frage. Bitte.
Das ist ein Machtinstrument und Macht braucht man auch nicht zu überleben. Also ich würde es nicht so eng sehen.
Also,
ja. Braucht man nur religiöse Verrückte haben, die das anbekommen?
Aber das ist nicht der Fall, es geht darum, dass
Murphy. Nehmen wir ein konkretes.
Murphy, wenn etwas passieren kann, wird das irgendwann passieren.
Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Diese Heizung hier, nicht? Also diese Heizkörper, dienen insoweit überleben, dass wir hier bei einer Vorlesung nicht erfrieren. Heute ist ja nicht so kalt, aber falls wir mal 15 Grad minus haben, wie heuer im Februar, dann dient das dem Überleben. Okay, das ist eine ziemlich moderne Erfindung. Also im Mittelalter hatten die Menschen sowas nicht. Auf der anderen Seite haben aber Menschen auch überlebt ohne solche Heizungen. Die haben es zwar anders gemacht. Und sie waren auch robuster. Und heutzutage erkältet sich so mancher, wenn die Temperaturen auch nur etwas sinken. In früheren Zeiten wird auch da die Robustizität dann etwas andere gewesen sein. Wenn sie heute bei Temperaturen, wie sie heute herrschen, also nicht sehr kalt, wenn Sie da ein paar Tage im Wienerwald überleben müssten, ohne irgendetwas, der sichere Tod. Das heißt, Sie würden nicht überleben. Aber Menschen, die prähistorischen Menschen, Feuergebrauch und so weiter, ja, die haben auf ihre Weise auch im Wienerwald oder in vergleichbaren Regionen, im Neandertal, wo auch immer, überlebt mit ihren Mitteln. Sonst wären ja wir heute nicht mehr da.
Also ich glaube, dass es auch, wir wohnen in der Stadt, wir haben unsere Möglichkeiten, als Menschen glaube ich nicht, dass der Wandel vor 200-300 Jahren, wo viele Menschen auch noch sehr primitiv gelebt haben, den Körper so stark verändert hat.
Ich meinte eigentlich in Bezug auf die Fragen, nämlich, dass jede Erfindung letztlich dem Überleben dient. Das war also der Punkt. Also natürlich dient etwa diese Heizung hier unserem Überleben unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen. Jetzt haben wir die Heizung schon, gut, warum soll man da jetzt Feuer machen? Das wäre auch verboten hier in dem Feuer zu machen, das ging ja nicht mehr. Nur hat also der paläolithische oder der neolithische Mensch, der sowas nicht hatte, auch noch der Mensch im Mittelalter und später noch, die haben auf ihre Art und Weise die Probleme gelöst. Wie gesagt, sonst gäbe es uns ja heute nicht mehr. Die Menschen haben ja lange Zeit auch in kälteren Regionen gelebt, Gut, ursprünglich wohl in Afrika, dort war es wärmer, schön, aber schon ziemlich früh, nicht? Der Heidelberg-Mensch ist ja dann nach Europa ausgewandert. Ja, im heutigen Heidelberg in der Region kann es ziemlich kalt werden. Und das war es damals sicher auch, vor 500.000 Jahren oder vor 300.000 Jahren oder 400.000 Jahren. Ja, da muss er Möglichkeiten gefunden haben, sich zu wärmen, wohl mittels Feuer in erster Linie. Und entsprechend auch Möglichkeiten, sich zu versorgen mit Nahrung, damit er über den Winter kommt. Und insoweit, ja, kann man sagen, jede Entdeckung, jede Erfindung kann letzten Endes, in allerletzter Konsequenz, unterm Strich, als lebens- oder überlebensdienlich betrachtet werden. Aber nicht jede Erfindung, jede Forschung, jede Entdeckung muss a priori im Vornherein schon darauf abzielen, unser Leben zu erleichtern. Manche, gut, die Atombombe ist ja das Paradebeispiel, zielt ja nicht darauf ab, uns das Leben oder Überleben zu erleichtern, sondern das genaue Gegenteil. Da muss man auch natürlich in Betracht ziehen. Und dann ist auch die Frage natürlich, wir selbstverständlich sehen wir das alles aus unserer Perspektive, wie denn auch sonst. Wir wissen ja nicht, wie es war, ein Heidelberger Mensch zu sein oder ein Neandertaler zu sein. Für uns sind die Dinge eben heute selbstverständlich. Nur aus der Sicht, wenn wir diese Sicht entwickeln könnten, eines Neandertalers, wären ja Eisenbahnen, Flugzeuge, Autos, Motorräder völlig sinnlose Dinge gewesen. Der wollte ja nicht in die USA fliegen oder irgendwo hin. Was hätte der damit machen sollen? Ja, es hätte mir Spaß gemacht, vielleicht mit dem Motorrad herumzufahren, wäre es gewesen vielleicht, aber gebraucht hat er das nicht. Es hat noch der alte Kant, und den werden Sie sicher nicht mit einem Neandertaler verwechseln, der seine Vater Stadt Königsberg praktisch nie verlassen, maximal 7 Meilen ist er einmal gekommen, das hat er dann auch bereut. Der wollte ja nirgendwo hin. Was hätte Kant mit der heutigen Technologie gemacht? Mit Telefonen und all diesen Dingen, der wäre völlig überfordert gewesen. Wie gesagt, es ist sehr schwer natürlich aus heutiger Sicht, und jetzt nicht nur Neandertaler, wie war es Kant zu sein oder Darwin zu sein, wissen das auch nicht so genau. Obwohl die sehr viele schriftlich hinterlassen haben, aber in ihre Köpfe hineinversetzen können wir uns nicht. Also die Frage noch einmal, natürlich hat der Mensch zunächst einmal die längste Zeit und da halfen ihm seine kognitiven Fähigkeiten sehr. Je komplizierter die waren, umso besser hat er sein Leben und Überleben bewältigt. Man muss aber auch sagen, dass umgekehrt, das ist ja ein wichtiger Nachtrag noch, umgekehrt hat die Lebensbewältigung auch die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten beeinflusst. Das ist eine Wechselwirkung. Nicht? Die Entdeckung der Brauchbarkeit des Feuers, ja, schön und gut, aber je mehr der Mensch Feuer gebraucht hat, je mehr Techniken er entwickelt hat, Feuer herzustellen, umso mehr gab es auch eine Rückkopplung auf die Entwicklung seiner kognitiven, seiner geistigen letzten Endes Fähigkeiten. Gut, also die Frage Evolution des Wissens, Evolution der Wissenschaft, auch Sprache, das wird uns noch später beschäftigen. Hier also einmal die ganz großen Schritte, wenn Sie so wollen, in den kognitiven Welten unserer prähistorischen Ahnen. So, wir haben jetzt nur 10 Minuten, da geht es noch was aus. Ich habe gesagt, also, da beginnen die Wurzeln der Vernunft und Unvernunft. So, was ist jetzt überhaupt Vernunft und was ist Unvernunft? Also, wer hat dazu Vorschläge? Wann ist ein Lebewesen vernünftig? Also, wir haben gesprochen. Ja, bitte.
Wenn es so lebt, dass die Art erhalten bleibt.
Das ist, eben wir haben gesprochen über rational, ratiomorph, als ob vernünftig. Wenn es so sich verhält, dass es nicht aufgefressen wird, dass es nicht getötet wird und so weiter, ist es vernünftig. Eine Katze, die von einem Hund davonläuft, ist vernünftig. Eine Maus, die vor der Katze davonläuft, ist vernünftig. Ein Igel, der sich aufstellt, die Stacheln, wenn ein Hund kommt, ist auch vernünftig. Die Draufgänger, die vor nichts Angst haben und so weiter, jedem Feind entgegenstellen, die sind unvernünftig. Eine ganz, ganz grobe natürlich, erste Annäherung zu Vernunft und Unvernunft. Natürlich hat, bitte. Also worauf ich hinaus möchte, Sie haben natürlich recht, aber worauf ich hinaus möchte, auch Sie haben recht, klar. Aber da war noch eine Wortmeldung, Entschuldigung. Sie wollten noch was sagen? Ah, okay. Zunächst einmal, unvernünftig kann nur ein Wesen sein, das vernünftig ist. Man kann einem Hund nicht, also im strikten Sinne, nicht Unvernunft eigentlich vorwerfen. Wenn man den Begriff Vernunft etwas enger definiert im philosophischen Sinne, dann geht es eben nicht nur darum, dass man davonläuft oder sich zu schützen weiß und so weiter, sondern eben auch rationale Selbstreflexion. Das ist so ungefähr, Sie können nachschauen im philosophischen Lexikon Vernunft, ein komplizierter Begriff natürlich, nicht Kant, Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft und so weiter und so weiter. Das würde hier zu weit führen, mit der Tante drüber zu reden. Aber nachdem, da greife ich jetzt das auf, was Sie gesagt haben, Vernunft in einem biologischen Sinne zunächst einmal primär dem Leben und Überleben diente, kam die Unvernunft dort auf, wo der Mensch, und das waren dann doch primär Menschen, Löwen und Katzen und so weiter, machen das nicht, begonnen hat, sich Götterwelten, Geister und so weiter zu konstruieren und darauf auch sein Verhalten zum Teil auszurichten. Also, mit der Vernunft im engeren Sinne kam auch der Irrglaube, die Unvernunft im engeren Sinne. Nur ein vernunftbegabtes Lebewesen, wie gesagt, kann zugleich unvernünftig sein. Mit der Entwicklung der Technologie kam zweifelsohne eine gewaltige Portion auch von Unvernunft. Wenn Sie noch einmal auf das Überleben, wenn wir noch einmal auf das Überleben anspielen, dass heute Autos gebaut werden, die mit bis zu 250 km pro Stunde fahren können, obwohl das nirgends erlaubt ist, das hat mit Vernunft eigentlich weniger zu tun. Das ist Geschäftemacherei. Wir kennen ja kein Land, in dem Leute mit 200 km pro Stunde herumfahren dürfen. Bitte?
In Deutschland.
200 km nicht, glaube ich.
Und nein, sie werden beliebig nur die Autofirmen regeln, die auf 250 herunter die Autos selber.
Ja gut, aber ich kann nicht sagen, in Deutschland, also ich bin kein Autofahrer, aber 200 Kilometer.
Ja, ja.
Manche Strecken, nicht
gut. Überall. Aber jedenfalls die Höchstgeschwindigkeiten, die...
Naja, Moment, wo mehr Verkehr ist, nicht, aber es gibt überall einzelne Strecken und die ganze deutsche, es gibt zwar die ganze deutsche Fahrzeugindustrie lebt davon, weil sonst würde es diese Autos wahrscheinlich gar nicht geben. Abgesehen davon, auf einen etwas komischen Freiheitsbegriff hat man da auch freie Fahrt für freie Bürger.
Ja, ja, gut, aber was ich meine ist Folgendes, ich möchte gar nicht drüber streiten, wo man wie schnell definitiv fahren darf, dass überhaupt Autos mit so Geschwindigkeiten gebaut werden. Denn eines wissen wir, dass eine Geschwindigkeit von auch nur 100 km pro Stunde wir nicht mehr mit unserer Anschauungsform erfassen können, weil wir darauf nicht programmiert wurden. Weil die längste Zeit in der Steinzeit haben die Menschen die Geschwindigkeiten zurechtgelegt, die ihnen ihre Füße erlaubt haben. Das waren ein paar Kilometer pro Stunde, nicht wesentlich mehr. Und jetzt sitzt aber der Neandertaler sprichwörtlich mit dem Neandertaler Gehirn hinter einem Steuer und das erlaubt ihm nicht nur von A nach B innerhalb von 5 Stunden zu kommen, sondern der ist dort in 10 Minuten und er möchte noch schneller sein womöglich. Das ist dann, wie gesagt, wir werden das noch vertiefen in den nächsten Vorlesungen, das ist dann die Wurzel der Unvernunft. Nicht? Und da gibt es unzählige Beispiele, vor allem die Ideologien. Nicht, verbunden mit diversen Glauben und Aberglauben. In dem Augenblick, wo Menschen begonnen hatten, also ein Augenblick unter Anführungszeichen, ihre Toten zu bestatten, daran zu glauben, dass es irgendwelche Götter gibt oder Weiterleben nach dem Tod, hat das Ganze eine Eigendynamik entwickelt, bis hin zum kompletten Unsinn. Und zwar auch im Sinne des Lebens und Überlebens. Ich brauche hier nicht drüber zu reden, wie viele Kriege und so weiter geführt worden sind aus ideologischen, aus religiösen Gründen. Aus Glaubensgründen. Bitte.
Es ist ja auch immer schwierig nachzuvollziehen, dass arme Millionen investiert werden in Unterhaltungsindustrie. Das ist ja auch irgendwie ein bizarres Verhalten, dass Menschen vielleicht in Kundenkontakt verbringen, irgendwie effektiven Dinge anzusehen, die keinerlei Informationswerte verbreiten.
Zwei Dinge noch. Erinnern Sie sich an das Zitat, das ich gleich bei der ersten Vorlesung gebracht habe, von dem amerikanischen Philosophen Bartley: Der Mensch ist von Natur aus ein verwirrtes Lebewesen, alle seine Versuche in der Rationalität, Politik und so weiter, Religion, sind verwirrte Versuche, seiner eigenen Verwirrung Herr zu werden. Ein Lebewesen, nur dann kann ein Lebewesen völlig verwirrt sein, wenn es über diese zwei Komponenten gewissermaßen in seiner Kognition verfügt: Rationalität, aber gleichzeitig die alten stammesgeschichtlichen Antriebe. Daher hat der französische Philosophenanthropologe Edgar Morin irgendwann in den 1970er Jahren eine weitere Bezeichnung zu den vielen Namen des Menschen, Homo sapiens, Homo metaphysicus, Homo ridens, Homo economicus und so weiter, hat er eine Bezeichnung hinzugefügt: Homo demens, der Wahnsinnige. Ja, Sie lachen, aber denken Sie drüber nach. Nicht? Der Mensch kann seine Vernunft dermaßen zur Unvernunft steigern, dass der reine Wahnsinn herauskommt. Und zwar ist auch Wahnsinn im strikt biologischen Sinne des Lebens und Überlebens. Noch einmal die Geschwindigkeitsrausch, wie man das bezeichnen kann, Geschwindigkeitswahn geradezu im strikt psychologischen Sinne. Und das ist eben Wahnsinn. Und nicht nur das, da hat man sehr viele, wir werden noch, wie gesagt, das Thema vertiefen, sehr viele Beispiele. Es geht darum, dass also eine Zeit lang, ich drücke es sehr, sehr salopp aus, war die Welt in Ordnung, solange Menschen nichts weiter gemacht haben, als mittels, aus heutiger Sicht, mehr oder weniger einfacher Werkzeuge, und den Alltag zu bewältigen, Feuer zu gebrauchen und so weiter, da ist noch nicht allzu viel passiert. Es war übrigens auch in der längsten Zeit, soweit man das hochrechnen konnte, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, in der gesamten Steinzeit, oder bis Altsteinzeit bis zur Jungsteinzeitenrevolution, gab es auf der Erde wahrscheinlich nie mehr als maximal 10 Millionen Menschen, maximal. Weil unter den Umständen, unter den Lebensumständen und den technologischen Möglichkeiten mehr nicht existieren hätten können. Weil der Mensch die längste Zeit eine aneignende Lebensweise geführt hat. Das heißt, nur das gebraucht hat, was die Natur ihm unmittelbar gewissermaßen unaufdringlich zur Verfügung stellte. Erst mit dem Ackerbau und mit der Viehzucht begann er zu produzieren. Und die produzierende Lebensweise war eine gewaltige Innovation, führte natürlich zu einigen Erleichterungen, am Anfang dürfte das nicht so einfach gewesen sein, ermöglichte aber letztlich auch ein Wachstum der Bevölkerung. Und das ist ja nun auch ein Wahnsinn, denn eine Spezies, das habe ich immer wieder erwähnt, unserer Körperhöhe und unserer Gewichtsklasse mit 7 Milliarden, das ist der absolute Rekord. Denken Sie noch einmal, es gibt 300 bis 320.000 Individuen von der Schimpanse, Zwergschimpanse, Orangutan, Gorilla zusammen. Wir sind über 7 Milliarden. Sicher sind die auch deswegen so wenige, weil wir ihnen die Lebensräume zerstören. Aber die würden auch so es nie auf 7 Milliarden bringen. Das würde das ökologisch-ökonomische Verhältnis sozusagen, ließe das nicht zu. Natürlich kann auch wiederum das massive Wachstum, die massive Bevölkerungsvermehrung auch bestätigen, was der Franzose als Homo demens bezeichnet. Ein vernunftbegabtes Lebewesen, das sich auf ungeheuer viele Expeditionen und im weitesten Sinne wagt, das also ungeheuer Risiken auf sich nimmt, alles vermeintlich im Dienste des Lebens und Überlebens, und das damit dermaßen weit übers Ziel hinausschießt, dass es sich selber ausrotten kann. Das ist eine einmalige Situation in der gesamten Evolutionsgeschichte. Noch vor Jahrtausenden, also in der Steinzeit, auch in der Jungsteinzeit noch, war das alles ganz, ganz weit weg. Da ging es eben primär um Lebens- und Überlebensbedürfnisse. Und wie gesagt, mit dem Erwachen des Metaphysikus und dann vor allem später, als die Religionen, Ideologien und so weiter verselbstständigten, Gruppierungen bildeten, Glaubensgemeinschaften, politische Parteien und so weiter und so weiter, wurden dann auch Dogmen zementiert, wurden Gruppen voneinander getrennt, ideologisch getrennt, nicht so jetzt rein physisch, die glauben das, nein, das ist falsch, wir glauben was anderes, das ist richtig. Ja, und so fing dann der ganze Wahnsinn, wie gesagt, an und nimmt also bis heute kein Ende. Gut, das wir sind aber heute jetzt vorläufig am Ende. Ich danke für Ihr Interesse und sehe Sie dann wieder heute in einer Woche.